Der Predigttext ist anschließend im Matthäusevangelium Vers 17, 1 bis 8. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus: Herr, wie wunderbar ist das! Wenn du willst, baue ich drei Hütten, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Die Jünger erschraken zu Tode und fielen mit dem Gesicht auf die Erde. Da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er, ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Herr, segne unser Reden und Hören. Amen. Wem von uns ist es nicht schon einmal so ergangen? Man stellt sich etwas vor, plant, so und so mache ich es, so wird es werden. Und dann kommt alles ganz anders. Die Jünger wissen im Inneren, wer Jesus ist. Auf die Frage von Jesus, wer glaubt ihr, dass ich bin, spricht Petrus es aus. Du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Jesus ist es, der lange schon von den Propheten und damit von Gott selbst vorausgesagt wurde, der Erlöser Israels. Israel, die Juden mussten unter der Herrschaft der Römer leben, hatten zwar den Tempel, waren aber unterdrückt. Das Volk Gottes war nicht frei. Jesus hat vielen Menschen geholfen, sie physisch und psychisch frei zu machen und ihnen unter anderem dadurch die Liebe Gottes gebracht. Die Menschen und vermutlich auch die Jünger haben sich das vorgestellt, was noch alles kommen wird. Super. Jesus sagt ihnen aber klar und deutlich, wo die Reise hingeht. Er muss nach Jerusalem. Okay, das ist nicht schlimm. Er sagt, er muss viel von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten leiden und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Für die Jünger ist das zu viel. Das selbstgezimmerte Kartenhaus fällt zusammen. Die Frage kommt auf: Wenn das so ist, bin ich hier richtig? Petrus, der Sprecher der Jünger, nimmt Jesus auf die Seite und sagt, emotional wie er ist, fuhr er Jesus an: Herr, das verhüte Gott. Jesus schimpft nicht. Petrus, hast du es noch immer nicht kapiert? Nein, Jesus weiß, woher der Angriff kommt. Satan, der Teufel, mischt sich hinein. Der Teufel muss verhindern, dass Gottes Plan durchgezogen wird. Jesu Tod für die Versöhnung Gottes mit den Menschen und gleichzeitig damit das Ende des Teufels. Hebe dich, Satan, von mir. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Bahnhof, Endstation. Wer kennt sich da noch aus? Das Kartenhaus ist zusammengefallen. Und wie soll es weitergehen? Alle sind durcheinander, innerlich erschüttert, hin und her gerissen. Jesus ist sicher auch ganz betroffen in dieser Situation. Den Leidensweg vor Augen und dann noch die Aktion des Teufels, die Spannungen mit und bei den Jüngern. Jesus übernimmt die Initiative. Nach 6 Tagen nimmt er den innersten Kern der Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit sich auf einen hohen Berg, vermutlich einer im nahegelegenen Hermongebirge, um zu beten. In der Parallelstelle bei Lukas steht es so. Man könnte auch sagen, am 7. Tag, am Sonntag, gibt es Gottesdienst. Jesus will sich und seine 3 Jünger in die Gegenwart Gottes bringen. Wenn man hört, Jesus und Berg, dann geschieht etwas Wichtiges. Bergpredigt, Speisung der 4000 und jetzt? Für Jesus ist es ein bewusstes Herauslösen aus dem Alltag. Weg von den vielen Forderungen der Menschen, vom sich Verschenken an die Menschen, die ihn suchen und dringend brauchen. Durchschnaufen in der Ruhe des Berges, die Kargheit der Natur beruhigt, Energie tanken. Bei Jesus ist es noch mehr. Er kommt, um Zwiesprache mit Gott, dem Allmächtigen, seinem Vater zu halten. Getröstet werden, Klarheit über die nächsten entscheidenden Schritte zu erlangen. Gottes Auftrag an ihn wahrzunehmen, diesen anzunehmen und die nötige Kraft zu erhalten. Das würde uns auch gut tun, sich Zeit und Ruhe zu nehmen für ein Zwiegespräch mit Gott, wo wir aber gerne mehr zuhören. Dass Jesus im Zwiegespräch mit Gott ist, wird deutlich, dass sein Gesicht leuchtet wie die Sonne und selbst sein Gewand weiß wie Licht wird. Gott ist Licht. Hell und klar. Gott ist ansteckend. Jesus wurde verklärt. Es kam nicht von ihm selbst, sondern von Gott. Somit sind wir schon bei Punkt 2. Mose und Elia erscheinen. Die 2 Repräsentanten des Alten Bundes. Ich habe mich immer gefragt, wie haben die Jünger gewusst, wer die beiden waren? Mose als Vertreter des Gesetzes, Elia als Vertreter der Propheten. Beide waren mit Gott in außergewöhnlicher Weise verbunden. Mose und Elia, sie haben sich selbst verleugnet. Sie haben ihr Kreuz auf sich genommen und ihrer Berufung gelebt. Sie sind nachgefolgt. Mose, der große Wegweiser auf Gott hin, der das Volk Israel aus Ägypten durch das Rote Meer geführt hat. Wie oft ist Mose in die Bresche gesprungen? Er hat vermittelt, wenn das Volk Israel gegen Gott gemurrt, gesündigt hat und hat bei Gott für sie um Vergebung gebeten. Wie oft war Elia als einzelner Kämpfer, als Prophet, dem König, wie oft hat Elia dem König Ahas das Gericht Gottes angesagt, weil König Ahas den Baalskult allgemein eingeführt hat und die Propheten Gottes ausrotten ließ. Elia wurde oft verfolgt und massiv bedroht. Elia hat Wunder Gottes an sich erlebt und im Auftrag Gottes auch durchgeführt. Mose Grab wurde nie gefunden. Ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen hat Elia von der Erde weggenommen. Aber was machen die beiden bei Jesus? Lukas gibt die Erklärung. Sie redeten von dem Ausgang, welchen Jesus zu Jerusalem erfüllen sollte. Sie sind gekommen, geschickt, um Klarheit und Stärkung zu geben. Gott hat die beiden, sie sind auch in der Offenbarung genannt, dass sie vor Gott besonders stehen. Gott hat die beiden bewusst zur Stärkung von Jesus geschickt, dass sie ihm erklären, dass nur durch seinen Tod und Auferstehung Gottes Wille erfüllt wird. Und Petrus, boah, das ist gut. Mose, der große Vermittler Gottes, Elia, der treue Prophet und Jesus, das ist gut. Was kann es noch Besseres geben? Das möchte Petrus festhalten. So soll es bleiben. Am besten etwas Handfestes. Wir bauen 3 Hütten. Nein, Petrus hat schon etwas Wichtiges gelernt. Willst du, Jesus, so wollen wir hier 3 Hütten bauen. Er fragt zuerst bei Jesus nach, was willst eigentlich du? Dein Wille geschehe. Während Petrus noch versucht, alles Erlebte zu ordnen, irgendwie zu verstehen, passiert schon das Nächste, das Dritte. Gott bedient sich gern einer Wolke. Das Volk Israel wurde von einer Wolke des Tags und vom Feuer in der Nacht geführt und behütet. Und Gott spricht aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Das waren dieselben Worte, die Gott bei der Taufe von Jesus am Jordan sprach. Es steht fest, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Jesus tut das, was er von seinem Vater sieht und hört. Und Gott hat an ihm, der ohne Sünde ist und seine Aufträge durchführt, Wohlgefallen. Er gefällt ihm. Diesmal sind Jesu Jünger dabei. Und Gott sagt neben der Bestätigung der Sohnschaft, den sollt ihr hören. Richtig hinhören, auf ihn hören. Daraus folgt für mich, dem sollt ihr gehorchen, tun, was er sagt. Bumm. Die Jünger fallen zu Boden, aufs Angesicht. Wenn Gott da ist, der Lebendige, der Ewige, und spricht, kann man nur hinfallen, auf die Knie gehen. Johannes erfährt es beim Erleben Gottes in der Offenbarung niedergeschrieben nochmals. Und Jesus, er hat das auch gehört. Es war zwar für die Jünger gedacht, aber Jesus hört auch, dass er vom Vater geliebt ist. Viertens. Jesus geht zu den Jüngern, rührt sie an und spricht: Steht auf und fürchtet euch nicht. Jesus will, dass die Jünger tun, was er sagt, aktiv sein und nicht etwas über sich ergehen lassen, auf die Füße gestellt werden. Jesus tröstet durch seine Nähe und sein Wort: Fürchtet euch nicht. Für mich einprägend ist auch der letzte Vers. Die Jünger sahen niemand als Jesus allein. Was können wir mitnehmen? Jeder von uns hat einen Auftrag von Gott. Sein Gottes Liebe in Wort und Tat unseren Mitmenschen nahezubringen. Wie Mose, Elia und Jesus. Sie haben ihr Kreuz auf sich genommen und sind Gott nachgefolgt, sind gehorsam gewesen. Gerade in diesen Zeiten, wo es drunter und drüber geht, aber auch im Persönlichen, wo vieles einstürmt, auf der einen Seite klares Bekenntnis da ist, daneben aber auch klare Anfechtung steht oder auch die subtile Art, die verschwommen ist und schwerer zu durchschauen ist, das könnte es nicht doch anders sein? Gerade da ist es gut, sich aus dem Treiben und Getriebenwerden herauszunehmen, so wie es Jesus mit seinen drei Jüngern getan hat. Optimal ist es, aus mehreren Gründen auf einen Berg zu gehen, wie Jesus. Das Handy geht meistens dort nicht, ansonsten stummschalten. Man macht Bewegung in frischer Luft, es ist still und man kann eintauchen in die Natur Gottes herrlicher Schöpfung und staunen. Ein Eichhörnchen, ein Gams, funkelnde Schneekristalle, herrliche Bergketten, schroffe Kalkfelsen, grüne, blühende Almmatten, die wärmende Sonne. All das lädt ein zum Staunen, sich zu freuen, sich über Gott zu freuen, ihn zu loben und ihm zu danken. Wenn die Kraft und die Zeit fehlt, es gibt ruhige Zeiten im Park, im Garten oder wenn alle aus der Wohnung sind. Innehalten, zur Ruhe kommen, beten und sich in die Gegenwart des ewigen, des gerechten Gottes, des liebenden Vaters zu begeben. Welche Liebe, Aufopferung hat er uns entgegengebracht? Tod am Kreuz, Vergebung, Kind Gottes sein dürfen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich geflossen. Das Wort Gottes ist eine Kraft, die verändert, hell macht, Klarheit schenkt und den Glauben an Jesus Christus festigt. Mose und Elia werden wir erst im Himmel sehen. Aber wir können lesen, wie sie sich trotz ihrer Unzulänglichkeiten und Fehler von Gott gebrauchen ließen, welche Veränderungen durch ihr Tun und Handeln, ja, mit Gottes Hilfe geschehen sind. Gott ist Licht und seine Stimme durchdringt alles, auch wenn es weh tut. Mir sind da die Sendschreiben in der Offenbarung in den Sinn gekommen, wo steht: Ach, dass du kalt oder warm wärst, du aber bist lau. Gottes Stimme bringt einen auf den Boden der Realität. Aber Gott meint es auch darin gut, da er uns hören lässt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Jesus lässt niemanden, der am Boden liegt, liegen. Er stellt ihn aber auch nicht auf die Füße. Er kommt, er kennt die Situation jedes Einzelnen und rührt uns an. Er gibt dadurch die Kraft, so dass jeder das tun kann, was er sagt: Steh auf und fürchte dich nicht. Was brauchen wir noch? Worauf warten wir? In der Apostelgeschichte steht: In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Bei uns im Predigttext heißt es: Da die Jünger ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Amen.